Kulturradio vom RBB. Märkische Wandlungen.
Und dazu begrüßt sie Danuta Görner und ganz herzlich einen schönen guten Abend. An keinem anderen Ort der Welt ist wohl je so frei über allen Aberglauben der Menschen gesprochen worden. Gott selbst wurde nicht angetastet, aber allen denjenigen, die in seinem Namen die Menschen betrogen hatten, ließ man keine Schonung widerfahren. So urteilte einst der Philosoph Voltaire über die Tafelrunden Friedrichs des Großen. Seit einigen Jahren nun schon lädt zweimal im Jahr das Brandenburgische Literaturbüro, unterstützt durch eine Reihe von Partnern und Förderern, ein in den Ovid-Saal in den Neuen Kammern im Park Sanssouci zur Tafelrunde Sanssouci. Namhafte Schriftsteller, Historiker, Politiker, Wissenschaftler, Künstler, Zeitgenossen sind dann gebeten, an diesem Ort über Grundfragen der Gegenwart zu diskutieren. So auch am 4. Mai 2017. Das Thema hieß Adams Äpfel und Evas Erbe über Biologie und Genderfragen. Und es diskutierten eine Autorin und Philosophin, nämlich Thea Dorn, und ein Evolutionsbiologe, Professor Axel Meyer. Professor Meyer veröffentlichte 2015 das Buch, dem der Titel der Veranstaltung entlehnt wurde: Adams Apfel und Evas Erbe, wie die Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer. Er beschäftigt sich darin mit den heißen Eisen der Genforschung, provokant, anschaulich und zeigt auf, wie stark uns Gene bestimmen. Mit ihm diskutiert mit Thea Dorn, eine Autorin, die 2016 ihr Buch »Die Unglückseligen« veröffentlichte, in dem es nicht zuletzt um die Unsterblichkeit geht, die eine Molekularbiologin mit ihrer Zellforschung anstrebt. Stoff für eine spannende Debatte auf jeden Fall. Sie hören den leicht gekürzten Mitschnitt des Gesprächs, geleitet von Ingo Kahle. Der übernimmt auch sofort, begrüßt aber fatalerweise die Dame auf dem Podium nicht als Erste.
Wir reden über die Dekonstruktion von Geschlecht. Und warum muss man dann eigentlich der Dame immer den Vortritt lassen, wäre so eine Frage. Wir reden mit Thea Dorn auch über dieses Buch, Die Unglückseligen. Ich muss gestehen, Frau Dorn, ich habe es nicht gelesen.
Na, das ist jetzt ein richtig guter Einstieg. Mich als Zweites vorstellen ist kein Problem.
Aber Frau Dorn, ich kenne das Buch von vorne bis hinten. Ich habe es mir nämlich angehört. Ich habe die Hörfassung gehört. Nein, ich sage das deshalb, das war jetzt nicht nur ein Gag, sondern weil ich da auch eine Lanze brechen will sozusagen. Natürlich ist es die höher zu bewertende Tätigkeit, ein solches Buch zu schreiben und so ein unglaublich spannendes Buch zu schreiben. Andererseits es dann vorzulesen und zwar so vorzulesen, dass man natürlich nicht in einem Stück, aber doch 18 Stunden einem Menschen zuhören kann, das macht die Bibiana Beglau einfach großartig und sie muss ja hier drei unterschiedliche Sprachen bewältigen. So ein bisschen so das alte Schlesisch mit der schlesischen Verneinung. Das ist doch kein Thema, nicht so ungefähr. Dann normale Sprache einer Molekularbiologin. Und dann Johann Wilhelm Ritter, geboren 1776, den sie in den USA trifft und dann auch wirklich feststellt, er ist es eben wirklich, er ist nicht 1810, wie man überall lesen kann, gestorben. Das ist in kurzem die Geschichte und wie gesagt, die Hörfassung einfach großartig. Das Buch von Professor Meyer, das sieht bei mir dann, wenn Sie jetzt nicht neidisch werden, schon ein bisschen, also da habe ich wirklich dran gearbeitet, weil sich das wirklich auch lohnt. Frau Dorn, sind Sie eigentlich eine Feministin?
Ach, das kommt immer drauf an, glaube ich, wer mich fragt und in welchem Kontext ich das gefragt
werde. Und wie ist das jetzt, wenn ich Sie das frage?
Dafür kenne ich Sie noch nicht gut genug. Also sagen wir mal, mich würde jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten, der aktuelle, würde mich fragen, ob ich eine Feministin bin und dann würde ich sagen, of course I am. Wenn mich eine der führenden Damen, die an den Gender-Universitäten, also die an den Lehrstühlen für Genderforschung sind, da wäre ich eher skeptisch und würde ich sagen, nein, ich glaube, wir meinen sehr unterschiedliche Dinge.
Das heißt, Sie sind keine Genderistin sozusagen?
Nein, also worauf ich hinaus will, ich bin mein ganzes Leben lang groß geworden, habe so gelebt in dem Geist, dass es mir nie eingeleuchtet hat, dass ich als Frau oder früher als Mädchen per se irgendwas nicht machen soll, weil man das nicht tut als Mädchen oder als Frau. Wenn man Feminismus so basal erstmal definiert, dass man nicht akzeptiert, dass es per se Dinge geben soll, die Frauen nicht zu tun haben, dann bin ich eine Feministin. Wenn Feminismus aber meint, dass ich in der Sprache zum Beispiel so weit gehen muss, wie es mal Joschka Fischer sehr lustig getan hat, er sprach nämlich von dem Souverän und der Souveränin, er meinte das Volk, da werde ich dann eher skeptisch, ob das sinnvoll ist. Ich verwende auch kein einziges Binnen-I oder Sternchen oder was da im Augenblick der letzte Stand der Forschung ist, was man für geschlechtergerechte Sprache verwenden muss. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ich finde das eine furchtbare Sprachverhunzung. Also wie gesagt, Sie haben hier auf dem Podium in dem Sinne keine Vertreterin.
Ja, doch, so weit gehen Sie, ja, Sprachverhunzung.
Ich finde das Sprachverhunzung, wenn man wirklich permanent diese Sätze in der Weise zerlegen muss. Also ich finde es umgekehrt natürlich auch lustig in den Sprachen, wo zum Beispiel im Israelischen, da werden ja sogar die Verben nach dem Geschlecht, haben unterschiedliche Formen. Also wenn eine Frau sagt, ich lese ein Buch, hat das Verb eine andere Form, als wenn ein Mann sagt, ich lese das Buch. Und wenn in einem Raum, sagen wir, 349 Frauen sitzen und ein Mann und die sagen, wir müsste die Form männlich sein. Und das ist natürlich absurd. Also wenn man da darüber nachdenkt, dass man das sprachlich anders auffangen muss, bin ich sofort dafür. Aber wie gesagt, ich finde letztlich, dass dieses permanente Betonen des Binnen-Is, ich bin auch nicht sauer, wenn jemand sagt, ich bin ein Schriftsteller und keine Schriftstellerin, werde ich auch nicht wütend. Das hat für mich Züge von was Kleinkariertem. Also wo ich sage, ich fühle mich dadurch nicht ausgeschlossen und auch nicht beleidigt.
Herr Professor Mayer, Frauenrechtler können Sie deshalb nicht sein, weil das Programm Word das nicht kennt. Das kennt nur die Frauenrechtlerin. Aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch, Sie seien auch ein Feminist. Was heißt das denn?
Ich glaube, da stimme ich mit Frau Dorn, ich möchte es nicht so langweilig machen, aber da stimme ich mit Frau Dorn auch überein. Ich glaube, es hängt davon ab, wen Sie fragen oder wie Sie die Feminist definieren. Natürlich bin ich für gleiche Rechte und Pflichten für Frauen und Männer. Wenn das Feminismus ist, bin ich auch Feminist.
Aber?
Ich bin auch nicht ein Freund von Binnen-I oder wie das heißt. Und diese Sprachverhunzung finde ich auch schwierig. Aber gerade an Universitäten, den vermeintlichen Horten des freien Denkens, gibt es ja Universitäten, wo in bestimmten Fachbereichen so geschrieben werden muss, sonst kriegen sie Abzug bei der Masterarbeit. Also das ist natürlich auch dann schwierig.
Was Sie beide eint, ist eine Sorge, eine gewisse Sorge um dieses Land. Wenn ich die Johanna Marwitt richtig verstanden habe, dann redet sie von Deutschland als dem Krähwinkel. Sie ist ja dann in den USA, kommt dann wieder, muss dann wieder zurück, will aber in dieses Land eigentlich nicht zurück. Und Sie, Professor Mayer, schreiben ja, Deutschland ist ein Land der Zukunftsangst geworden, der Innovationsfeindlichkeit und der Mutlosigkeit. So kann es nicht weitergehen. Was meinen Sie damit?
Ich habe auch lange in Amerika gelebt und das Bild Deutschlands in Amerika ist, dass wir humorlose VW-Ingenieure sind mit weißen Kitteln, dass wir alle sehr rational und technologiefreundlich und fortschrittfreundlich sind. Und das ist natürlich auch, wie die Welt uns sieht, dass die Züge bei uns pünktlich fahren und so weiter. Was meine Sicht aus der Randlage Konstanz oder aus jemandem, der immer noch viel Zeit in Amerika verbringt, ist, dass ein Großteil Deutschlands, aus meiner Sicht ein zu großer Teil Deutschlands, sehr esoterisch ist, wenn es um Angst vor Gentechnologie oder Kernkraftwerken geht oder um Homöopathiefreundlichkeit und solche Geschichten. Das sind für mich inkongruente Dinge, die ich als Naturwissenschaftler schwer nachvollziehen kann. Das verstehe ich nicht, wie sowas passieren kann oder was die Wurzeln dessen in Deutschland sind. Und da sehe ich eben, dass andere Länder da viel offener sind für Technologien. In der Altersforschung wird in Amerika gemacht und Google kauft sich Leute ein, aus gutem Grund. Und das war auch schon damals in den 70er, 80er Jahren bei der grünen Gentechnologie so. Die deutschen Firmen haben Labore in Cambridge, Massachusetts oder Berkeley oder Stanford aufgebaut, weil sie diese Art von Forschung nicht in Deutschland machen konnten.
Ist das der Krähwinkel? Meinen Sie das?
Naja, also was meine Johanna Marwitt, das sollte man vielleicht kurz erwähnen, das ist die weibliche Hauptfigur in diesem Roman eben. Sie ist eine Genforscherin, die in Deutschland im permanenten Clinch mit den Bewilligungsbehörden liegt, was durchaus den Realitäten entspricht. Ich will Sie jetzt mit keinem wissenschaftlichen Vortrag langweilen, aber wenn man diese Art von Forschung betreibt, die sie betreibt, und sie hat immerhin das große, um nicht zu sagen größenwahnsinnige Ziel, die menschliche Sterblichkeit abzuschaffen, also sie macht eine radikale Form von Genforschung, von Altersforschung, die tatsächlich in Deutschland, die existiert so nicht. Also natürlich gibt es Altersforschung in Deutschland, aber das ist, wenn Sie so wollen, deutlich konservativer, was ich nicht unbedingt für schwierig halt, also mir wird eher unheimlich, wenn ich mir sozusagen die Speerspitzen der Forschung, die im Wesentlichen im Silicon Valley sitzen, angucken, die tatsächlich felsenfest davon überzeugt sind, dass es ein unproblematisch glorreiches Ziel ist, die menschliche Sterblichkeit abzuschaffen. Und also Sie haben eben Google schon erwähnt, die haben vor einigen Jahren eine Tochterfirma gegründet namens Calico, die tatsächlich genau mit wahnsinnig viel Geld diese Forschung betreibt, also ein ordentlicher Silicon Valley Millionär schießt ordentliche Summen jedes Jahr in diese Art Forschung rüber und hat selbstverständlich auch seinen Notfallpass bei sich. Falls ihn doch noch die Sterblichkeit in den nächsten Jahren ereilen sollte, will er sich einfrieren lassen in flüssigen Stickstoff mit der Hoffnung, dass künftige Generationen ihn dann auftauen und reparieren.
Okay, da komme ich noch und kriegt Bluttransfusionen von jungen Männern.
Solche Dinge. Also wie gesagt, da, das klingt alles nach Science Fiction und noch ist es auch Science Fiction, aber es ist eine Art von Wissenschaft, die tatsächlich betrieben wird, in Deutschland nicht. Da zum Beispiel würde ich eher sagen, bin ich nicht, ich muss mich ja mit meinen Figuren, oder ich sollte mich gar nicht durchgängig identifizieren. Meine Aufgabe als Autorin ist es, so einen Typus vorzustellen und dann ernst zu nehmen. Aber deshalb hat sie einen massiven Gegenspieler in dem Buch, der das nämlich ganz anders sieht, einen deutschen Romantiker. Und Sie haben gesagt, Sie verstehen nicht so ganz, wo das in Deutschland herkommt. Das hat natürlich in Deutschland diese Art, was Sie jetzt eher Esoterik genannt haben, das hat natürlich eine ganz lange Tradition. Mhm. Das fängt, also wenn man richtig den Finger irgendwo hinsetzen will, fängt das natürlich in der Romantik an. Das war der erste große Clash, wo ja Industrialisierung losging und die erste massive Gegenbewegung waren die Romantiker. Ich habe in einem früheren Buch, Die deutsche Seele, habe ich, ich kann es jetzt nur noch sinngemäß zitieren, mal geschrieben, also der deutsche Ingenieur marschiert stramm mit forschem Blick in die Zukunft und der Romantiker sitzt rückwärtsgewandt auf der Schulter und besingt, wie schön es doch früher war. Also das war ein, wenn Sie so wollen, Zwiespalt oder eine Zerrissenheit des Deutschen, die lange Zeit sehr, sehr produktiv war, glaube ich, im Übrigen. Also das plakativste Beispiel, was ich immer gerne verwende, ist die sogenannte Rheinkorrektur, die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Also während die Romantiker das Rheintal besingen, die Märchen vom Vater Rhein erzählen, wie schön es ist, auf dem Grunde des Rheins zu ruhen und so weiter, kommt so ein badischer Ingenieur namens Tuller und schneidet dem Rhein immerhin 30 Kilometer an Windungen mit Stichkanälen raus, damit der Rhein ein besserer Handelsweg besser zu beschiffen wird.
Okay. Und
das sind sozusagen, also in diesem Zwiespalt hat sich das Deutsche das gesamte 19. Jahrhundert durch bewegt. Ich meine, die ganzen Lebensreformbewegungen im späten 19. Jahrhundert waren in dem Sinne massiv esoterisch und es gab aber eben auch immer diese Gegenseite. Und schwierig wird es, glaube ich, wenn die eine Seite die alleinige Diskurshoheit hat und man nur noch in die eine Richtung marschiert. Das kann sein, dass wir das in Deutschland
Warum
gerade erleben.
Warum gucken Sie ihn dabei so an?
Soll ich mich anders hinsetzen?
Wir sollen in ein Gespräch kommen, da guckt man Leute an, Herr Kahn. Das habe ich mal gelernt als wohlerzogenes Mädchen, dass ich jemanden angucke, wenn
aber
ich glaube, das hatte schon, also ich meine, das, darauf will ich doch hinaus, das durchzieht natürlich dieses Thema, das ist doch ganz klar. Und Sie, Herr Professor Meyer, sagen, die Naturwissenschaftler hätten dieses evidenzfreie Gerede von Gender dies und Gender das, also Gender, das englische Wort für das soziale Geschlecht im Gegensatz zu Sex, hätten das unterschätzt. Woran merken Sie das?
Ich will gar nicht so rüberkommen, dass ich so fortschrittsgläubig bin oder immer dafür plädieren würde, alles Machbare zu tun. Aber es ist schon auffällig, dass Deutschland da extrem und aus meiner Sicht übervorsichtig ist.
Okay,
um zur Genderfrage. Ich glaube eben, weil diese Gesprächshoheit von den Geisteswissenschaftlern kommt. Die Redaktionen, den meisten Talkshows oder Kulturshows sind natürlich, oder vielleicht nicht natürlich, mit Geisteswissenschaftlern besetzt und nicht mit Naturwissenschaftlern. Und selbst vermeintliche naturwissenschaftliche Sendungen, mir ist das neulich bei Skobel aufgefallen, da gab es einen sehr, sehr esoterischen Film über den Wald und wie der uns gesund macht und wie auch immer. Natürlich macht uns der Wald gesund, aber der wird da so mit Querflötenmusik im Hintergrund beschrieben, wie gesund das alles sei und so weiter. Das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Und
wie die Querflöte zum Wald?
Es passt nicht zusammen, dass wir über Gesundheit oder über Dinge, die wir naturwissenschaftlich erforschen können, so esoterisch reden müssen oder so romantisch reden müssen.
Aber wie merken Sie das?
Weil aus meiner Sicht die Naturwissenschaftler nicht Teil dieses Diskurses sind. In den Medien, in den Feuilletons. Aber es findet kein Austausch statt. Mir ist das klar geworden, ein bisschen Background zu dem Buch. Teil der das Impetus, das Buch zu schreiben, war, dass ich am Wissenschaftskolleg in Berlin war, 2008, 2009, und zum ersten Mal in meinem Leben Mittag gegessen habe mit Geisteswissenschaftlern, mit den Leuten geredet haben, von der anderen Culture, die wir als Naturwissenschaftler nicht jeden Tag erleben, außer vielleicht an Universitätsgremien und so weiter. Und mir und meinen Kollegen dann klar geworden ist, wie anders gedacht wird. Dass sie vielleicht dieselben Worte verwandt werden, aber mit einer ganz anderen Bedeutung. Oder wir typischerweise Worte viel unbedachter benutzen, Wahrheit und solche Geschichten, wo Geisteswissenschaftler erstmal Monate oder Jahre oder Jahrhunderte lang darüber reden müssen, was das ist. Wir benutzen die Worte vielleicht unreflektierter. Aber gleichzeitig war mir klar geworden, wie anders gedacht wird. Dass wir Naturwissenschaftler glauben, dass Wissen kumulativ ist, dass wir glauben, abschließende Antworten auf Fragen bekommen zu können, um dann die nächsten Fragen stellen zu können. Während in den Geisteswissenschaften vielleicht eher Shakespeare aus der Sicht von Derrida oder Foucault oder von wem auch immer nochmal beschaut wird. Aber aus meiner Sicht dreht man sich im Kreis und kommt nicht wirklich voran. Vielleicht will man nicht vorankommen in den Geisteswissenschaften.
Aber was heißt dann, Sie gehen ja weiter. Also Sie sind nicht so kämpferisch, würde ich mal sagen, wie Ulrich Kutschera in seinem Buch, auf das ich auch noch zu sprechen komme, ein Evolutionsbiologe ebenso. Aber es gibt eine fast Wortgleichheit, der sagt nämlich, das hat sich durch Deutschland und insbesondere durch die Universitäten gezogen wie ein Krebsgeschwür. Bei Ihnen heißt das Geschwür. Wo sehen Sie dieses Geschwür? Wie erleben Sie das?
Ich glaube, die Naturwissenschaftler sind nicht Teil dieses Diskurses. Ich habe den Namen Judith Butler noch nie gehört gehabt, bis ich ein Wissenschaftskolleg war und sie dann in Berlin die Adorno-Vorlesung gehalten. Riesiger Hörsaal, das war wie eine Wallfahrt, wo alle hinfuhren. Ich sagte, Judith who? Muss ich die kennen? Und meine Ignoranz wurde von allen Naturwissenschaftlern geteilt. Also ich habe mir seitdem den Spaß gemacht, um alle meine Kollegen bei Konferenzen, ich mache Genomik und Evolutionsbiologie, gefragt. Niemand, aber wirklich niemand hatte jemals von Judith Butler gehört. Deren Wikipedia-Eintrag in 38 Sprachen
ist. Sozusagen die Ikone,
genau,
dieser Bewegung.
Die Queen of Queer Studies wird sie genannt. Genau. Ja. Mhm. Jedenfalls ist mir klar geworden, dass dieser Diskurs nicht stattfindet, wobei der absolut stattfinden sollte, weil das Wort Biologismus als Ideologie, als ein Ismus, natürlich in den Kreisen sehr negativ belegt ist. Wo die zweite Frage an meine Kollegen ist, nachdem ich sie gefragt habe, ob sie Judith Butler kennen, immer die Frage, hast du jemals das Wort Biologismus gehört? Und die allermeisten meiner Kollegen haben das noch nie gehört.
Aber es ist ein Vorwurf, der ihnen gemacht wird.
Genau, das ist der Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass meine Freunde besonders ignorant sind, aber es findet einfach keine Kommunikation statt zwischen diesen beiden Kulturen oder diesen beiden wissenschaftlichen Welten. Und das finde ich schade und das war für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, ich muss mich mal hinsetzen und mich mal ein bisschen einlesen, diese Geschichte, weil wir sind die Feindbilder für die Kulturwissenschaftler, weil wir Biologen natürlich an die Macht der Gene und Biologie glauben, um das so auszudrücken, und die Feindbilder sind ohne das zu wissen, weil wir lesen das Feuilleton meistens, die meisten meiner Kollegen lesen das nicht oder sind nicht Teil dieses Diskurses. Und das war jedenfalls für mich die Sache, wo ich sagte, okay, vielleicht ist es meine Zeit wert, mich dahinzusetzen, das zu tun, um das ein bisschen besser zu beleuchten, um zu sehen, ja, was steckt wirklich dahinter. Es war in gewisser Weise interessant, aber auch nicht so interessant, dass ich sagen würde, ich muss jetzt für den Rest meines Lebens Judith Butler lesen.
Aber können Sie denn, nachdem Sie das Buch, kommen gleich auf Sie, Frau Dorn, können Sie denn mit Leuten aus diesem Wissenschaftszweig reden oder umgekehrt, reden die mit Ihnen? Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, ist jedenfalls die redaktionelle Erfahrungen, die ich da so gemacht habe.
Ja, das ist, glaube ich, also...
Die setzen sich mit Ihnen nicht an einen Tisch, richtig?
Nicht oft. Und wenn, dann drei Frauen gegen einen Mann. Das ist meine Erfahrung.
Das heißt also, wenn Sie sagen, ich will mit einer Frau reden, dann sagen die, das geht nur, wenn zwei andere noch dabei sind.
Das ist mir schon passiert. Und ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Der Punkt ist der, ich finde, es muss legitim sein, jemanden zu kritisieren oder zu hinterfragen. Oder jemanden zu bitten, mir zu erklären, where's the beef, wie man in Amerika sagen würde. Mhm. Und wenn da nichts kommt, dann finde ich es auch legitim zu sagen, ich habe es nicht verstanden oder vielleicht gibt es keinen Beef.
Nehmen Sie das aus der umgekehrten Perspektive genauso wahr, wie Herr Professor Mayer jetzt also diese Sprachlosigkeit beschrieben hat?
Na, ich komme ja aus der anderen Ecke. Also ich bin studierte Philosophin, also Geisteswissenschaftlerin und ja, ich würde auch sagen, die Kluft zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften ist in der Regel immens. Also es gibt irgendwie ein paar Randdisziplinen der Philosophie, die kennen sich dann schon irgendwie aus in sozusagen groben naturwissenschaftlichen Vorgängen. Aber in der Regel ist es tatsächlich das gute alte Ideal, was meinetwegen noch exemplarisch ein Goethe hatte, der sich einbildete, er könne auch in der Physik Relevantes mit seiner Farbenlehre beitragen und das vielleicht sogar für den wichtigsten Bestandteil seines Werkes hielt. Diese Zeiten sind natürlich lange passé. Und das hat aber jetzt nicht nur mit Verbohrtheiten und Desinteresse und Verbiestertkeiten zu tun, das hat natürlich auch seine guten Gründe. In dem Maße, in dem sich die Wissenschaften einfach so zunehmend ausdifferenziert haben, dass es für einen Laien, der man dann auf dem jeweils anderen Gebiet ist natürlich, zumindest für einen geisteswissenschaftlichen Laien, unwahrscheinlich schwierig ist, überhaupt zu verstehen, was die Naturwissenschaften da treiben. Ich selber war von allem, was Genetik angeht, komplett unbeleckt. Also so das bisschen, wenn man mal Naturwissenschaftsseiten in Zeitungen liest, mehr wusste ich nicht. Und die Herausforderung, nun als eine Romanfigur über ein nicht ganz dünnes Buch eine Molekularbiologin erzählen zu wollen, da wurde mir schon erst was schwindelig. Und ich wäre auch garantiert grandios gescheitert, wenn ich nicht zwei Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Genetiker gefunden hätte, die mich das gesamte Buch über die gesamte Arbeit an dem Buch begleitet haben.
Sie haben da zwei Jahre vorher recherchiert, bevor
Sie erst mal angefangen haben zu schreiben. Genau, also weil mir einfach klar war, ich weiß so gar nichts. Und ich merkte dann auch, dass ich das eigentlich als eine Unzulässigkeit und einen Fehler empfinde. Deshalb war ich froh, dass ich durch das Buch gezwungen war, mich endlich mal mit dieser Materie, die ja nun doch das Angesicht unserer Menschheit gravierend verändern kann, mich mit der zu beschäftigen und da nicht länger einfach zu sagen, ach naja, diese Naturwissenschaften waren noch nie meins, ich war schon immer eher Kunst und eben Philosophie. Dass ich zwei Recherchepartner hatte, war nicht von mir gewählt, sondern das hatte damit zu tun, dass der eine Molekularbiologe irgendwann sagte, du, das wird jetzt so speziell, was du mich fragst, wie das mit dieser Zebrafischforschung und diesen ganzen Regenerationssachen und so. Ganz ehrlich, da sagt der eine Molekularbiologe, ich kann dir schon nicht mehr wirklich weiterhelfen, such dir einen Experten, dessen Fachgebiet das ist. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht und habe einen zweiten Molekularbiologen
angesprochen. Aber man muss zwischendrin sagen, man versteht es. Das haben Sie wirklich grandios hingekriegt. Also,
das muss auch so sein. Ja, das habe ich auch meinem Verlag, der natürlich einen Herzinfarkt gekriegt hat, als ich ihm gesagt habe, es soll in diesem Roman um Genetik gehen. Die sagten, oh Gott, würde man denn was verstehen? Wo ich sage, naja, euer bester Garant ist meine eigene Ahnungslosigkeit vor diesem Buch, weil ich kann gar nicht in so ein Fach simpel Jargon, der über die Köpfe weggeht, verfallen, weil ich muss es ja selber verstehen, sonst kann ich es ja gar nicht schreiben. Und wenn ich es verstehe mit meinem naturwissenschaftlichen Laienverstand, dann wird es auch ein normal begabter Leser verstehen.
Haben Sie was gegen den Satz, Männer werfen Bälle weiter?
In der Regel ist, also ich persönlich zum Beispiel bin eine so hundsmiserable Werferin, dass ich wahrscheinlich noch unter jedem weiblichen Durchschnitt weit, also ich versaue jedes Frauenturnier, wenn man mich an Ball lässt. Also ich bin eine ganz miserable Werferin und das ist vermutlich statistisch so.
Darf man das sagen?
Ja, wenn es so ist, kann man das natürlich sagen.
Ja, aber das ist eben der Punkt. Also ich glaube, das kann, muss ich schon sagen, Mittelwert, die durchschnittliche Werferin. Werfen ist eins der größten Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist mehr als zwei Standardabweichungen, Unterschied im Mittelwert zwischen wie weit Männer im Durchschnitt werfen, wie weit Frauen im Durchschnitt werfen. Das heißt natürlich nicht, dass alle Frauen kürzer werfen als alle Männer und so weiter. Es kommt auf diese Verteilung an. Aber es war mir dann schon ein Anliegen zu sagen, also man kann das nicht immer so kategorisch, so sind Männer, so sind Frauen, natürlich nicht, sondern wir reden immer von Mittelwerten und Standardabweichungen. Da muss man dann schon sich ein bisschen Mühe machen, um das zu visualisieren. Und je größer die Unterschiede sind, desto kategorischer kann man sagen, Männer sind so, Frauen sind so.
Aber ich meine, das ist wahrscheinlich der größte
Unterschied. Aber es sind immer statistische Aussagen.
Zwischen Ihrer Arbeit und meiner Arbeit als Autorin, dass mich natürlich ein statistischer Mittelwert in einem Roman einfach nicht zu interessieren hat. Ich habe eine Figur, ich habe Charaktere und da kann es dann, ich habe jetzt noch nie einen Roman über eine Weitwerferin geschrieben und werde das wahrscheinlich auch nicht tun.
Nein, mir geht ich habe ein Sachbuch anderes. Geschrieben, Sie einen Roman.
Moment. Genau, eben, also das sind dann einfach sozusagen tatsächlich die Unterschiedlichkeiten des Genres. Deshalb, also wenn wir uns auf einem statistisch-wissenschaftlichen Terrain bewegen, bin eine große Anhängerin gerade in diesen Tagen von Fakten. Und wenn es wissenschaftliche Evidenzen dafür gibt, dass das so ist, bin ich die Letzte, die sagt, nö, das darf aber nicht sein. Das ist völliger Quatsch.
Mir geht es um Folgendes. Mir geht es darum, ob es neue Grenzen des Sagbaren gibt in diesem Land. Oder möglicherweise, das wäre dann noch schlimmer, Grenzen dessen, was man als Wissenschaftler fragen darf. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Meine Erfahrung
Wir
forschen an Zebrafischen.
Über Genderfragen, ja?
Über Genderfragen, ja gut. Wie gesagt, es gibt bestimmte Tabuthemen, die aus der deutschen Geschichte, das Wort Rasse, das in Deutschland nicht benutzt werden darf, das in Amerika auf jedem Formblatt, wo man sich bewirbt, draufsteht und unbedarfter benutzt wird, ist natürlich historisch und sonst wie ethisch sehr beladen. Und ähnlich ist es ähnlich auch mit Gender.
Die Frage aber ist Nivea ist hat gerade die Erfahrung gemacht, weil sie sagen, Rasse dass sie das nicht, dass sie nicht sagen dürfen, weiß ist die Farbe der Unschuld, weil das rassistisch, als rassistisch bezeichnet wird. Mhm. Deshalb sage ich, das Thema hat eine gesellschaftliche Relevanz. Es geht bis in die Sprache hinein, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf, weil sie irgendjemanden stören könnten oder irgendjemanden irritieren könnten. Und wie gesagt, da würde ich gerne noch ein bisschen hören davon, wie Ihre Erfahrungen damit sind.
Ja, diese Sprachregeln oder Sprachpolizei und so weiter, ob man jetzt Genderstern oder Innen und wie auch immer schreiben soll, da gibt es ja durchaus auch gerade irgendwie überraschenderweise an Universitäten, da eben einige, die vorpreschen und sagen, alle Professoren werden mit Frau Professorin angesprochen. Vielleicht keine schlechte Idee, mal, um zu zeigen, okay, wir reden eigentlich immer von Professoren und so weiter. Aber da ist mein Eindruck auch, dass das auch eher kulturelle Empfindlichkeiten sind. Wenn ich mit weiblichen Naturwissenschaftlerinnen rede, ist mir das noch nie begegnet, dass sie gesagt haben, ich fühle mich diskriminiert. Oder denen ist es in typischer Weise nicht wichtig, dass Studenten, Studentinnen gesagt wird oder dass es Studierende jetzt heißen soll und so weiter.
Da gibt es offensichtlich. Ich sage ja, wir Rentner heißen demnächst alle Verrentete.
Ja, wir heißen Professorende, das ist klar. Nein, und das ist natürlich diese absurden Geschichten, die dann passieren, finde ich schon wichtig zu hinterfragen. Aber natürlich. Sind das schon Tabuthemen oder
Grenzthemen? Ich versuche ein bisschen Feuer noch reinzukriegen in die Debatte.
Ist so kalt hier.
Weil der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Sie waren auf der Tagung ja anwesend, sprach davon Tugendterror. Das ist schon ein kräftiges Wort. Das heißt, was er damit meinte, ist, dass von einem gewissen gesellschaftlichen Mainstream abweichende Meinungen sofort als unmoralisch disqualifiziert werden. Oder denunziert werden, so hat er das gesagt. Das ist schon ein enormer Vorwurf, wenn der von einem so prominenten Mann aus dem Universitätsbereich kommt. Und da würde ich gerne wissen, haben Sie da auch gerade auf Ihrem Gebiet solche Erfahrungen gemacht?
Nicht wirklich. Unsere Forschung ist zu esoterisch, zu weit weg von...
Esoterisch?
Ja, also in dem Sinne, dass wir keine... Wir machen nichts Nützliches. Wir machen nichts, womit wir Medikamente oder diagnostische Kits machen können. Das ist nicht unsere Forschung. Meine Forschung ist Grundlagenforschung. Wir versuchen, Gene und Mutationen zu finden, die verantwortlich sind für Adaptation und für Unterschiede zwischen Arten. Nein, in meiner Forschung ist mir das nicht wirklich begegnet. Da sagt mir niemand, was ich tun und lassen kann. Ich würde nicht anfangen zu forschen, ob es Unterschiede zwischen Rassen und Intelligenz gibt und so weiter. Und ich finde es legitim zu fragen, sollte oder dürfte man sowas machen? Teil der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind ja auch anatomischer Art und die Art und Weise, wie das vor 100 oder 150 Jahren vielleicht gemacht wurde, würde heute niemand mehr machen. Und macht man das nicht mehr, weil das eben diesen Eugenikbeigeschmack schnell bekommt oder sind das unsittliche Fragen zu stellen? Und da gibt es eben Forschungsprojekte, es gibt Projekte in Amerika, in Holland, in China von Kollegen, die versuchen, genetische Varianten im menschlichen Genom zu entdecken, die mit Intelligenz assoziiert sind. Das ist erstmal, eine neutrale, interessante Frage zu stellen. Aber natürlich hätte dann potenziell diesen Beigeschmack, ja, man könnte ja dementsprechend für bestimmte Arten von Menschen züchten. Das sind natürlich dann ganz andere Fragen. Weil, wie gesagt, das ist nicht wirklich unsere Forschung. Aber wir forschen an kompletten Genomen und versuchen natürlich auch diese Art von Mutationen zu finden, die uns etwas erzählen, warum der Fisch blau ist und rot oder wie auch immer.
Ja, aber dass das Hirn von Frauen eben anders ist, das schreiben Sie schon.
Ja, wenn dem so ist.
Ja, dann sagen Sie das doch bitte mal. Warum sind 1300 Gene von 20.000 im weiblichen Gehirn anders angeschaltet? Was heißt das?
Also erstmal sind die genetischen Unterschiede zwischen Mann und Frau ja erstmal gering, weil es eigentlich nur auf das Y-Chromosom ankommt und da sind nur eine Handvoll von Genen drauf, 50, vielleicht Hunderte. Das ist so vage, weil nicht ganz einfach ist zu definieren, was überhaupt ein Gen ist. Aber jedenfalls, es geht nicht um sehr viele Gene, aber während der Embryonalentwicklung werden Gene an- und ausgeschaltet, die dann wieder andere Gene an- und ausschalten und das ist nicht ganz einfach, dafür eine passende Metapher zu finden, aber das ist wie so eine Art elektronischer Schaltkreis mit vielen Schaltern und so weiter. Und wenn zu bestimmten entwicklungsbiologischen Phasen bestimmte Gene angeschaltet waren, zum Beispiel wenn Testosteron vorhanden ist, dann ist dieses Testosteron selber nur ein Genprodukt, aber ist auch gleichzeitig auch ein Signal für Zellen, dieses Hormon zu erkennen. und dann daraufhin zu reagieren. Also es finden bestimmte entwicklungsbiologische Prozesse statt, die dann sich fortsetzen in der Entwicklung des Körpers des Menschen, der Mann oder des Mannes oder der Frau. Und da sind manchmal dann eben sehr, sehr kleine Unterschiede ursprünglich verantwortlich, um Unterschiede in den Sexualorganen oder wie auch immer festzulegen. Und dann im späteren Leben gibt es natürlich auch noch die Epigenetik, die ich mein Buch nicht bespreche, aber als weitere Ebene der Komplexität, wo Lebenserfahrung oder eben auch bestimmte Differenzierungsprozesse in Zelltypen während der Embryonalentwicklung bestimmte Wahrscheinlichkeiten vorbestimmen, welche Gene wann wie angeschaltet sind.
Das war jetzt ein bisschen Frauen und Intelligenz, ist das ein kontroverses Thema für Sie oder ein selbstverständliches?
Dass das kein kontroverses Thema mehr ist. Also sagen wir mal, die Debatte habe ich in meiner Lebenszeit, glaube ich, noch nicht geführt mit jemandem, der mir ernsthaft in Abrede stellen wollte, dass es weibliche Intelligenz in demselben Ausmaße gibt. Also da, glaube ich, hätte ich irgendwie 70 Jahre oder 100 Jahre früher geboren sein müssen, um diese Debatte ernsthaft zu
führen. Ja, das ist doch gut, das ist doch ein Fortschritt, das will ich doch damit nur sagen. Das war ja durchaus mal anders. Das wurde ja durchaus mal anders gesehen. Aber.
Ja, mein Gott, also deshalb vielleicht noch ein Wort zu dem Fortschrittsbegriff, weil natürlich ist es in der Naturwissenschaft, würde ich auch sagen, einfacher von Fortschritt zu sprechen als in den Gebiet der Geisteswissenschaften oder der Künste. Man kann nicht sinnvollerweise sagen, dass irgendwie Shakespeare fortschrittlicher als Homer ist. Das sind beides Weltdichter. Und man kann nicht sagen, das eine ist ein Fortschritt. Aber natürlich kann man innerhalb von physikalischen Theorien oder biologischen Theorien sagen, da gibt es Entwicklungen. Da gab es eben, sie wurden Theorien falsifiziert und durch eine bessere Theorie ersetzt. Ich wäre skeptisch bei der Hoffnung, dass man in der Naturwissenschaft Theorien auch letztbegründen kann. Sie gilt einfach immer, bis sie falsifiziert worden ist. Das ist sozusagen auch der redliche Grundsatz der Naturwissenschaften. Aber deshalb sind natürlich auch die Naturwissenschaften, also für Sie, also wenn Sie nicht gerade Naturwissenschaftshistoriker sind, wenn für Sie mal eine Theorie falsifiziert ist, ist die nicht mehr unbedingt interessant. Das kann man so in den Geisteswissenschaften nicht. Deshalb sind wir natürlich auch immer viel mehr Historiker. Weil man kann nicht sagen, dass ein Aristoteles falsifiziert wurde als Philosoph, dadurch, dass dann Platon kam. Also natürlich, da wo Aristoteles naturwissenschaftliche Aussagen macht, die sind zum Teil krude falsch und das weiß man auch heute. Klar. Und da hat er eben einfach nicht recht und das ist sozusagen höchstens noch geistesgeschichtlich interessant, warum er auf so absurde Ideen kam. Aber deshalb ist dieser Fortschrittsbegriff, also in den Naturwissenschaften finde ich den unproblematischer, als er in den Geisteswissenschaften ist. Und das ist vielleicht auch eines der Missverständnisse, warum es manchmal so schwerfällt, zwischen den beiden Sphären sich auszutauschen. Weil die einen sagen, okay, das ist jetzt abgehakt und wir können in dem Sinne nie was abhaken.
Jetzt würde ich das noch weiter definieren und möchte Ihnen kurze Zitate vorlesen. Das eine ist von Nina Degele, die hat so eine Einführung praktisch, kann man sagen, in die Gender-Theorie geschrieben und schreibt, das Ziel ist, eine Entnaturalisierung durchzuführen, die vermeintlich Natürliches wie Geschlecht und Sexualität als sozial konstruiert sehen und demnach dekonstruiert werden müssen. Das ist der eine Punkt. Praktisch heißt das genau das, was Sie schon angedeutet haben, dass Judith Butler sagt, Menschen werden also geschlechtsneutral geboren und dann sagt der Arzt, das ist ein Junge und dann ist das sozusagen eine Geschlechtszuschreibung durch ein Wort und eben nichts Natürliches, also muss man das eben dekonstruieren, was immer das heißt. Jutta Almendinger ist hier am Wissenschaftszentrum in Berlin. Danach hat das biologische Geschlecht, also Sex, keinen bestimmenden Einfluss auf das Verhalten des Menschen. Daher gäbe es keine biologisch vorbestimmten natürlichen Eigenschaften bezüglich Mann und Frau. Diese würden nur in der jeweiligen Gesellschaft konstruiert und sollten demnach dekonstruiert werden, um dem Ideal der Gleichheit gerecht werden zu können. Verstehen Sie das, Frau Dorn, dass man das biologische Geschlecht gewissermaßen abschaffen muss, um zur Gleichheit von Männern und Frauen zu kommen?
Also ich habe immer ein Problem, wenn man sich sozusagen diese Maximalposition rausnimmt. Also ich meine, dieser Streit Nature versus Nurture, also Erziehung versus Biologie, wie man es auf Deutsch übersetzen könnte, mir kommt der, wenn man diese Maximalpositionen vertritt, kommt mir beides gleich lächerlich vor. Also ich glaube sehr wohl, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob, egal ob jetzt ein Junge oder ein Mädchen in einem Haushalt groß wird, in dem ihm nur die traditionellen Geschlechterrollen vorgelebt werden, oder ob man in einem Haushalt groß wird, in dem das anders ist. Das hat natürlich einen massiven Einfluss und gerade ich lasse mich jetzt mit Ihnen nicht auf eine Fachdiskussion über die Funktionsweisen des menschlichen Hirns ein, aber soweit ich das verstanden habe, ist es vorsichtig gesagt ein sehr, sehr komplexes Organ und die Frage, was ist sozusagen tatsächlich angelegt, also was ist das, womit ich auf die Welt komme und was ist das, was aktiviert wird durch das, wie es gefordert wird, wie es genutzt wird, das ist natürlich ein ganz, ganz erheblicher Bereich. Und deshalb bin ich natürlich dafür, dass in der Erziehung zu einem sehr frühen Zeitpunkt sozusagen alle Optionen erstmal offen gehalten werden. Also eine Freundin von mir, die hat gerade zwei kleine
was
Kinder.
Heißt Option?
Ich will es gerade ausführen. Die ist auch erstmal eine, die sagt, also ich mache eben diesen ganzen pink- und hellblauen Mist nicht mit. Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Und da fliegt erstmal alles im Kinderzimmer rum. Da fliegen die Puppen rum und da fliegen die Laster rum und da fliegen auch die Wasserpistolen rum und so weiter. Und natürlich sagt sie, es ist schön, wenn das Mädel danach greift. Wenn ich aber eben merke, die will das halt nicht. Wenn das Mädel halt in Gottes Namen immer hartnäckig nach der Puppe greift, dann werde ich die jetzt nicht zwingen. Also ich glaube, das ist der Fakt. Wenn man merkt, dass eine Gewalt im Spiel ist, weil irgendjemand ein ideologisches Erziehungsprogramm hat, dass er sagt, Frauen dürfen alles nur um Gottes Willen nicht mit Puppen spielen, dann kriegt das natürlich was Zwanghaftes und in dem Moment ist es furchtbar. Aber umgekehrt, gute Freundin von mir, mit der ich aufgewachsen bin, diese Frau war ein Tomboy, wie er im Buche steht. Also die hat Puppen einfach nur zerlegt und war aber nur daran interessiert, mit den Jungs von morgens bis abends zu kicken. Und wenn diese Frau jetzt, wenn sie in einem, sie hatte das Glück, in einem sozusagen auch aufgeklärten Haushalt groß zu werden, wenn die jetzt in einem traditionellen Milieu groß geworden wäre, hätte man der auch ein erhebliches Leid zugefügt und hätte ihr, ich meine, sie hat einen ziemlich erfolgreichen Lebensweg seither gemacht, den auch verbaut. Wenn man gesagt hätte, nein, das ist alles nicht frauenrollenkonform, das darfst du nicht machen, du hörst jetzt sofort auf, hier mit dem Schießgewehr rumzurennen, Tier, Kinderwagen, Puppe wickeln, Fläschchen geben und so weiter, das wäre genauso furchtbar gewesen. Deshalb, also ich werde in diesen Diskussionen immer nur nervös, wenn, und das werde ich in beide Seiten gleichermaßen, wenn eine der Seiten behauptet, wir wissen, wie es geht, also wenn entweder die, die sagen, Biologie gibt es gar nicht, das ist alles nur Konstruktion, das halte ich für genau denselben Quatsch, wie wenn, dazu will ich sie jetzt gar nicht zählen, wenn Biologen uns erzählen, ja, das ist eh alles geprägt und da kann man auch noch so viel machen, was man will, dagegen kommt man nicht an, das wird sich irgendwie immer und in jedem Fall alles durchsetzen. Das halte ich für beides gleich absurde, unproduktive Positionen.
Haben wir doch angenommen, wir sind denkende Menschen und wir können auch Rollenbilder ändern, wir müssen auch Rollenbilder ändern. Und wenn ich aber Ihr Buch richtig verstehe, dann heißt das doch, dass Sie nicht sagen, Gene bestimmen alles. Aber Sie sagen sehr wohl, im Gegensatz zu anderen, dass eben die Gene und unsere evolutionäre Entwicklung uns doch allenthalben immer wieder begegnet und uns doch in unserem Verhalten, das bestreiten ja die Genderforscherinnen, sehr wohl und sehr gravierend und zwar in allen Kulturen sehr ähnlich, zum Beispiel bei Rollenbildern, bestimmt.
Genau, ich würde als Evolutionsbiologe schon den Shampoo vertreten zu sagen, dass wir sind Tiere, wir sind vielleicht die kulturellsten Tiere und die lernfähigsten Tiere, aber wir haben natürlich eine evolutionäre Vergangenheit. Der Umstand, dass Männer weiter werfen oder größer sind als Frauen, lässt sich evolutionsbiologisch ganz einfach erklären. Das macht völligen Sinn. Wenn wir unsere privaten Verwandtschaft anschauen, aber auch nur unter den Säugetieren oder unter allen Tieren das anschauen, lässt sich ganz viel des menschlichen Verhaltens über Kulturen hinweg mit grundlegenden evolutionsbiologischen Paradigmen erklären. Also für mich ist das erstmal die Nullhypothese, die es zu widerlegen gibt. Natürlich hat Kultur einen sehr, sehr großen Einfluss. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Nur von vornherein sich auf den Standpunkt zu stellen, die Antwort ist immer grau. Es ist die Frage, wie weiß oder wie schwarz sie ist. Ich stimme Ihnen zu, es gibt ganz wenige Dinge, die wirklich so 100% genetisch determiniert, ich mag das Wort determiniert nicht, determiniert sind.
Es gibt ein paar fürchterliche Krankheiten, soweit
genau,
ich das
es
weiß,
wenn man da die genetische,
dann
genau,
ist das
es gibt
einfach
eine Handvoll
ein
von genetischen
Punkt,
Krankheiten,
der Rest
egal,
sind immer Disposition.
Genau, egal wie gesund sie sich ernähren, werden sie es kriegen. Ja. Da gibt es eine Handvoll davon, aber nicht sehr viele.
Nicht eben, das sind sehr wenige zum Glück.
Und auch Erblichkeit als Konzept erfordert immer eine Umweltkomponente. Ich kann Erblichkeit immer nur in einer bestimmten Umwelt messen. Also dieses Yin und Yang lässt sich nicht wirklich auseinander dividieren, sehr klar. Aber was ich mir eben wünschen würde, wäre eine unvoreingenommenere, offenere Diskussion über diese Punkte, wo ich das Gefühl habe, dass, um auf eine frühere Frage von Ihnen, Herr Kahle, zurückzukommen, meine Kollegen rollen mit den Augen, wenn wieder gesagt wird, oh, bei der nächsten Berufungskommission muss wieder eine Frauenbeauftragte, heißt jetzt natürlich nicht mehr Frauenbeauftragte, sondern Gleichstellungsbeauftragte dabei sein. Oder wir haben 18 Stellen an der Uni Konstanz im Gleichstellungsreferat. Zufälligerweise sind das alles Frauen. Da, finde ich, fängt dann die Kollegen an zu hinterfragen, Moment mal, muss das sein, müssen Steuergelder auf diese Art und Weise ausgegeben werden? Und was soll damit erreicht werden? Denn diese Idee, dieses Gleichmachen ist etwas, was mir widerstrebt. Als Evolutionsbiologe bin ich davon überzeugt, wir sind nicht alle gleich. Wir sind nicht alle gleich geboren.
Da muss ich jetzt mal einhaken. Was hat denn das mit Gleich? Das verstehe ich jetzt nicht, was das mit Gleichmacherei zu tun hat.
Wenn man sagt, man
sollte gucken, dass an einem Fachbereich, der massiv unterrepräsentiert ist mit Frauen, wenn es keine Bewerberinnen gibt, dann ist die Sache geklärt, dann gibt es keine. Aber in dem Moment, in dem es welche gibt, zu sagen, da schauen wir doch mal genauer hin, ob es nicht an der Zeit wäre, eine Frau zu besetzen, das ist doch nicht Gleichmacherei.
Ich bin da vollkommen d'accord mit Ihnen. Ich meine, ich hatte eine Doktormutter, ich bin da vielleicht vorbelastet, für mich war das nie so ein Thema. Als ich nach Konstanz kam vor 20 Jahren, gab es eine einzige weibliche Professorin in meinem Fachbereich. Also ich hasse eigentlich diese Anekdoten, weil die Anekdoten interessieren mich eigentlich nicht. Ich will Mittelwerte und Standardabweichungen. Aber jedenfalls, als dann die nächste Frau berufen werden sollte, sagte einer meiner älteren Kollegen zu mir, ja, die können wir nehmen, die ist nach dem Reproduktionsalter. Da ist mir meine Unterkiefer ziemlich runtergeklappt über diesen Sexismus, weil ich das aus Amerika nicht so kannte. Und natürlich gibt es diese Biases und diese Voreingenommenheit, bewusst und unbewusst. Das ist vollkommen klar. Und in dem Sinne macht das Sinn, aber ich würde zum Beispiel es legitim finden, in Frage zu stellen, dass wir 50-50 erreichen müssen oder wollen oder sollen.
Verstehen
Sie, was ich meine? Ja. Und auch auf diese Frage zurückzukommen der weiblichen Intelligenz. Ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, biologischer Art, wo es für mich schwer nachzuvollziehen ist, warum wir die gesellschaftlich umpolen sollten.
Naja, aber wer redet denn jetzt hier von Umpolen? Also ich finde, das wird aber zum Beispiel schwierig. Nehmen Sie eine Hollywood-Regisseurin wie Catherine Bigelow. Sozusagen die saftigsten Kriegsfilme, außer wenn sie nicht gerade Clint Eastwood dreht, dreht Frau Bigelow. Die dürfte biologisch eine Frau sein, soweit ich das überblicken kann. Also offensichtlich hat die einen Hang zu diesen schweren Kriegsstoffen. Das sind die Art von Filmen, die sie dreht, die sie interessiert. Das heißt ja jetzt nicht, also das finde ich immer die Verwendung, man muss ja jetzt keine Parole ausgeben und zu sagen, Mädels, dreht jetzt bitte nur noch die harten Stoffe.
Nein, aber diese Anekdote sagt mir ja überhaupt nichts. Natürlich gibt es Frauen, die vielleicht so aggressiv sind wie Männer oder aggressiver als Männer. Was mir Schwierigkeiten macht, ist, wenn gefordert wird von Regisseurinnen, wir müssen erreichen, dass die deutsche Filmförderung aller Filme müssen 50% weibliche und männliche Regisseure haben.
Okay, aber da reden wir jetzt noch über Politik. Also da die Wirklichkeit so meilenweit entfernt ist, kann ich sogar noch ein gewisses Verständnis dafür aufbringen, dass man sagt, wir setzen da jetzt mal als Ziel an den Horizont 50, weil wir sind sehr, sehr weit davon entfernt.
Und warum sollten wir das erreichen wollen? Das finde ich, muss man doch erstmal fragen dürfen.
Naja, also meine Arbeitserfahrung, die ja nun doch auch inzwischen schon, und ich bin in Milieus unterwegs, die eher geschlechtergemischt
sind.
Nee, das kann man so nicht sagen. Es sind
aber
keine
bei den 15%, Leserinnen schon. 80% der Bücher werden von Frauen.
Moment mal, wir reden jetzt darüber, wo die Entscheidungen fallen. Schauen Sie mal, wer in diesem Land Verlegerin ist. Das sind noch keine 15%, die Verlage tatsächlich als Verlegerin leiten. Das sind unter 15%. Und meine Erfahrungen sind, dass es immer produktiver ist. Und es ist mir jetzt völlig wurscht, ob es 50-50 oder 30-70 oder 45, was weiß ich, was der Rest, 55, das ist völlig egal. Aber, sagen wir mal, ich habe das auch oft genug erlebt, da sitzt eine Frau und da sitzen 15 Männer. Das ist einfach eine andere Atmosphäre im Raum. Ob es wirklich 50-50 ist, das finde ich auch kleinkariert. Also da so würde ich nie, wenn ich Chefin von irgendwas wäre und mit Personalpolitik zu tun hätte, würde ich nie darauf achten und durchzählen, ob es jetzt wirklich halbe-halbe ist. Aber einfach nur zu sagen, naja, wir haben ja jetzt eine Frau dabei, das reicht, das ist natürlich auch keine Haltung. Also es sollten damit eine gemischt geschlechtliche Atmosphäre in einem Arbeitsklima entsteht, würde ich auch sagen, wenn es unter 30% sind, bringt das nichts.
Also das sagt sicherlich die Forschung auch und das ist ja, worüber wir jetzt reden, ist ja der zweite Aspekt von Gender Mainstreaming, eben Frauenförderung. Das würde ich mal unterscheiden von dieser ganzen Geschlechterdebatte. Aber natürlich, was machen Sie denn, wenn Sie jetzt also eine Stelle besetzen sollen? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft sagt Ihnen, wenn Sie keine Frauen nehmen, kriegen sie keine Förderung mehr. Und haben sie denn dann wirklich objektive Kriterien, nach denen Sie sagen können, wir haben hier 10 Männer und 5 Frauen und die 10 Männer oder 5 davon sind besser, aber wir müssen die Frau nehmen, die vielleicht nicht so gut ist. Können Sie das wirklich
definitiv sagen? In den Naturwissenschaften ist es vielleicht ein bisschen objektiver zu machen, weil wir Zitate zählen können und Imperfekturen von Journalen haben und solche Geschichten. Also das wird schon angeschaut. Also ich bin auch in den Kommissionen in der EU für European Research Council Grants und da wird natürlich danach geschaut, wie produktiv jemand ist und wie oft jemand zitiert wird und so weiter und so weiter. Das kann man schon semi-objektiv quantifizieren. Weil natürlich wird immer argumentiert, es soll um Qualität gehen, aber die Qualität in den Augen von Person A kann eine andere Qualität sein als in Person von Person B. Deshalb sind als erster Ansatz, um die Qualität eines Wissenschaftlers sich anzuschauen, aus meiner Sicht ist es legitim, sich diese Indizes anzusehen, weil da sozusagen eine ganze Community entscheidet, wie oft wird jemand zitiert. Also Gender Mainstreaming in meinem Verständnis, und da, ich weiß, da gibt es 1 Million von verschiedenen Definitionen, war immer diese politische Komponente. Es war immer diese Idee, bei jeder politischen Entscheidung soll darauf geschaut werden, wie die Geschlechterverhältnisse zueinander sind oder dass Frauen berücksichtigt werden. Ich weiß nicht, das genaue Wording der UNO, von der das ja stammt, habe ich nicht im Kopf. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber es ist eben eine sehr deutsche Sache zu fordern, wir wollen eine Quote haben. Das ist für mich eine sehr merkwürdige Herangehensweise, wo ich da vielleicht sehr kapitalistisch bin und sage, der Markt wird das schon regeln. Der Markt wird schon dafür sorgen, dass wir, wenn es wirklich gut ist fürs Arbeitsklima, 30% Frauen in den Fakultäten haben oder wie auch immer. Und das ist ja auch, wie Sie wissen, abhängig von den Fakultäten. In Naturwissenschaften oder in der Physik oder Mathematik ist es sehr schwierig, gute Frauen zu finden, die diese Standards dann erfüllen. Während in Geisteswissenschaften gibt es ja Fächer, wo fast ausschließlich Frauen Professoren sind, in Gender Studies zum Beispiel.
Aber Gender Studies halten Sie ja im Grunde nicht für eine Wissenschaft. Also Sie sprechen eher die Wissenschaftlichkeit ab. Und dann müssten Sie natürlich sagen, im Sinne von, Sie haben das angesprochen, Karl Popper, falsifizieren wir möglichst viele Theorien, dass wir zu besseren kommen.
Das sehe ich auch nicht so schwarz-weiß. Es hängt davon ab, wie Sie Gender Studies definieren. Wenn Sie darüber reden, zu schauen, wie ein Medikament auf Frauen oder Männer wirkt, würde ich das als biologische Frage sehen, aber einige Leute sehen das als Gender Studies an. Es ist richtig, dass ich mich öffentlich dazu geäußert habe, indem ich gesagt habe, dass man schon den Anschein bekommen kann, dass das eher Ideologie als Wissenschaft ist und dass das eher ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Freundinnen von Freundinnen ist.
Trotzdem hat das, ich habe das ja gesagt, eine gesellschaftliche Bedeutung. Wir haben unter anderem über Sprache geredet, über Frauenförderung geredet. Und mir geht es darum, Folgendes herauszuarbeiten oder als These in den Raum zu stellen. Haben wir eine völlig gegenläufige Entwicklung? Auf der einen Seite haben wir eine gesellschaftliche Diskussion, Stichwort Gender Mainstreaming, die also manchmal ganz merkwürdige Blüten treibt, um das mal vorsichtig zu sagen. Und auf der anderen Seite die Naturwissenschaften, die Genforschung und vor allen Dingen auch die Hirnforschung, die immer mehr die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und deren Auswirkungen, genetischen Auswirkungen auf das Verhalten herausfindet. Als das Genom entschlüsselt wurde, hat einer von denen gesagt, wir wissen, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen viel größer sind, als wir das je angenommen haben. Also haben wir da eine völlig gegenläufige Entwicklung? Wie nehmen Sie das beide wahr?
Naja, das ist ja eher eine Frage an den Wissenschaftler, aber also von dem, was Herr Bayer, was Sie vorhin gesagt haben, habe ich es eben eher so verstanden, dass das eine etwas unscharfe Behauptung ist oder ein etwas plakativer Satz zu sagen, oh Gott, wir haben rausgefunden, die Unterschiede sind viel größer, als wir vorher gedacht haben.
Ich glaube, es kommt auch an, von welchem Verhalten wir reden. Nicht irgendwie pauschal weibliches, pauschal männliches und so weiter, sondern eben ein Subset dieser Verhaltensunterschiede.
Also ich würde gerne eine andere These wagen, wenn wir über was ist in dieser Welt passiert reden. Natürlich ist, wenn man so will, eine List der Geschichte, dass sehr, sehr viele der technologischen Errungenschaften, der zivilisatorischen Errungenschaften, die unbestritten von Männern erfunden, erdacht wurden, natürlich letztlich dazu beigetragen haben, dass das, was Sie vorhin angedeutet haben, wo es die evolutionär bedingten Unterschiede gibt, Sie haben es gesagt, Männer werfen weiter, Männer sind tendenziell kräftiger, größer und so weiter, dass das natürlich in unseren hochtechnologisierten Welten eine immer immer geringere Rolle spielt. Dass sozusagen das, und da kann man ja auch sowas wie vielleicht, wenn man denn eine Krise im Selbstbewusstsein des westlichen Mannes ableiten will, könnte man an der Stelle andocken, zu sagen, dass natürlich die Männer sehr wohl spüren, dass sie sich gewissermaßen durch all den wunderbaren technologischen Fortschritt, den sie da geschaffen haben, mit ihren evolutionär angelegten Kernkompetenzen ein wenig ins Abseits revolutioniert haben, weil auf einmal die Fähigkeiten, die um in diesen hochtechnologisierten Gesellschaften gut zu überleben, die haben eben nichts mehr damit zu tun, wie das mal ganz, ganz früher war, wo klar war, da war der Chef des Clans der, der am besten das Mammut erlegen kann. Das ist aber eine ganze Weile her. Und so gesehen glaube ich, dass da ein interessanter Zusammenhang zwischen unserer jetzigen, also zwischen der hochaktuellen Gegenwart und der Frage, wo kommt so ein Geschlechterunbehagen, was ja seit irgendwie einigen Jahrzehnten wieder durch die Gesellschaft rumort, wo kommt es her?
Es ist ja auch so, dass über Kulturen hinweg ist Monogamie nicht die häufigste Paarungsform, sondern mehr Kulturen haben polygame Verhältnisse, wo ein Mann dann eben mehrere Frauen hat, die er ernähren und beschützen kann. Es gibt dann eben mehr Männer, die leer ausgehen, fortpflanzungstechnisch gesehen. Und das ist ein altbekanntes Prinzip oder das bekannteste, die Varianz im Fortpflanzungserfolg bei Männern höher ist als bei Frauen. Und das kann eben evolutionsbiologischen Sinn machen für Frauen, nur die zweite oder dritte Frau zu sein, von jemandem, der sehr viel Macht und Einfluss hat und Ressourcen hat, weil das eben bedeutet, dass auch die Kinder dann gefüttert und ernährt und beschützt werden können. Und das ist natürlich, die biologische Fitness ist das, was uns antreibt. Also der Sinn des Lebens, um 2000 Jahre Philosophie zusammenzufassen, ist Fortpflanzung. Zumindest ursprünglich gewesen. Wir Akademiker in unserer Blase machen das natürlich alle vollkommen falsch. Aber wie gesagt...
Aber also wenn Sie das ernsthaft vertreten, ich meine, dann sollte man sofort sowas wie Altersforschung abschaffen, weil evolutionär haben wir, es gibt die Thesen, dass Großeltern gut sind, um auch noch sozusagen die Enkel mit großzuziehen, aber wenn Sie das ernst nehmen, dann ist es eigentlich eine Katastrophe, dass wir so alt werden in der westlichen Welt, weil dann wären eigentlich, so wie früher, dann wäre es prima, wenn wir alle mit Mitte 40 Platz machen auf diesem Planeten. Also evolutionär gesehen, habe ich noch kein plausibles Argument gehört, dass es gut ist, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in der westlichen Welt sich massiv...
Ist ja auch nicht gut. Das ist ja ganz, okay, wer sagt denn, dass die Welt nach was Gutem oder strebt? Frau natürlich gibt es viel zu viele Menschen.
Ich möchte mal einen kleinen Test machen. Ich gucke Ihnen jetzt auf die Hand. Würden Sie Ihre Hand mal so halten neben meine?
Die ist wahrscheinlich kürzer. Ich habe extrem kurze Finger.
Donald Trump hat ganz kleine Hände.
Ich mache jetzt keinen Wettbewerb, wer die längeren Finger hat. Daran scheiterte meine pianistische Karriere.
Es geht nicht um längere Finger, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht darum, müssen wir auch nicht zeigen, es geht darum, dass D2, D4, also bei Männern ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger. Und bei Frauen ist der Zeigefinger länger als der Ringfinger. Woher kommt das?
Soll ich das beantworten?
Ja. Bitte.
Die Frage hat einen bestimmten Sinn, weshalb ich das frage.
So. Ich kenne, ehrlich gesagt...
Alle auf den. Also das ist jetzt der Moment, wo alle auf ihre Hände gucken. Es geht, wie Herr Kahle schon sagt, um das Verhältnis der Länge des Ringfingers zum Zeigefinger. Und da gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Statistische Aussagen.
Es gibt auch eine Erklärung dafür.
Es wird darauf zurückgeführt, dass während der Embryonalentwicklung, ungefähr in der 13. Schwangerschaftswoche, wo die Föten die Hände ausbilden, Testosteronspiegel, die Konzentration in der Plazenta entscheidend ist über dieses Verhältnis von Ring und Zeigefinger. Und es gibt Studien, die dann bestimmte Charaktereigenschaften korrelieren mit diesem Verhältnis dieser Finger. Das klingt alles sehr...
Das ist jetzt lustig, weil Sie werden es nicht glauben. Genau diese Diskussion hatte ich vor ein paar Wochen mit Freunden in Amerika. Aber ehrlich gesagt war der Ausgangspunkt da was ganz anderes. Es ging nämlich um den guten alten Satz, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes. Und ein gebildeter Mensch sagte, das ist Quatsch, aber die Geschichte mit dem Ringfinger und dem Zeigefinger, das verrät was. Also ich dachte, jetzt kommen wir zu den saftigen Geschichten. Na, soll ich noch expliziter werden?
Sie werden lachen. Es gibt den Berliner Evolutionsbiologen Michael Jennions, der würde Ihnen da jetzt einen Vortrag darüber halten, was Frauen da bevorzugen. Jedenfalls so viel kann man hier, ohne dass das schlüpfrig wird, sagen, Frauen bevorzugen ganz offensichtlich Männer mit solcher Figur, also mit V. Und interessanterweise ist es bei den Männern, die gucken auf das Verhältnis zwischen Taille und Hüfte. Ist das richtig?
Signal für Fruchtbarkeit.
Signal für Fruchtbarkeit. Also gibt es doch interessante Sachen, da kann man doch drüber reden. Das ist,
das ist wahnsinnig aufregend, ja. Also es hat mit der Lebenswirklichkeit, wie ich seit 47 Jahren demnächst auf diesem Planeten mitkriege, nicht viel zu tun, aber es ist interessant.
Es lag mir daran, diese Dimension klarzumachen, auch gegenüber dem Thema, unserem eigentlichen Thema, nämlich Gender Mainstreaming. Deshalb danke ich Ihnen für dieses Gespräch.
Über das Thema Adams Äpfel und Evas Erbe, über Biologie und Genderfragen diskutierten die Autorin und Philosophin Thea Dorn und der Evolutionsbiologe Professor Axel Meyer. Geleitet wurde die Debatte von dem Journalisten Ingo Kahle. Und Sie hörten den leicht gekürzten Mitschnitt einer Tafelrunde Sanssouci vom 4. Mai 2017 aus den Neuen Kammern in Schloss Sanssouci. Und es waren die Märkischen Wandlungen für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Danuta Görnand.